Vielen Dank, dass ich heute zu euch predigen darf. Ich bin Carsten, ich freue mich sehr, begrüße euch hier in Kiel, begrüße euch auch zu Hause, weil meine Stimme zwischendurch sich mal so ein bisschen merkwürdig anhört. Ich bin irgendwie so seit ein paar Tagen ein bisschen angeschlagen, aber das kriegen wir hin. Ja, Anni, vielen Dank, du hast eine super Vorlage geliefert mit dieser Bloomberg-Umfrage, die habe ich auch gelesen. Und ich will jetzt gar nicht zu stark auf die gesellschaftlichen Trends so eingehen, aber meine persönliche Erfahrung, ich bin seit vielen Jahren in unterschiedlichen Unternehmen Führungskraft. Ich bin seit über 20 Jahren in Personalauswahl mit einbezogen, also auch Auswahlgesprächen. Und ich kann das absolut aus einer persönlichen und ich sage deutlich subjektiven Wahrnehmung für mich auch bestärken, dass das Thema Fleiß und die Motivation, fleißig zu sein, auch aus meiner Erfahrung doch stark abgenommen hat in der Gesellschaft. Und dass das so ein Thema ist, so ein Wert ist, der irgendwie nicht mehr unbedingt so ganz stark hoch gehalten wird, insgesamt vom Trend. Natürlich gibt es immer wieder Personen, die das ganz anders sehen und ganz anders leben, aber insgesamt der Trend, der geht genau in die Richtung. Deswegen passt, finde ich, auch diese Predigtreihe Cultivate so richtig gut auch in diese Zeit, wo es ja darum nochmal geht, dass wir ja nochmal auf Werte schauen. Werte, göttliche Werte, wo Gott sich auch für unser Leben etwas vorstellt und sich wünscht, weil er das für gut hält für unser Leben, weil das Werte sind, die unserem Leben, unserem Zusammenleben, unserem Glauben gut tun und auch wichtig sind. Und in dieser Predigtreihe schauen wir da auf unterschiedliche Werte. Letzte Woche haben wir ganz viel über Dankbarkeit gehört, auch ein ganz, ganz wichtiger Wert. Und heute wird es um den Fleiß gehen. Also eine sehr anstrengende Thematik, aber wir werden das gemeinsam gut schaffen. Es funktioniert. Fleiß. Letztendlich ist es so, wie werden wir da mal rangehen? Also so drei Blöcke. Das eine ist, wo kommt eigentlich der Fleiß her? Was ist eigentlich der Ursprung? Dann schauen wir mal, was ist eigentlich so ein bisschen die Haltung, die Motivation zu Fleiß, und zwar die richtige. Und dann schauen wir nochmal drauf, dass Fleiß sich ja immer sehr, sehr anstrengend anhört und oft auch anstrengend ist. Aber was ist denn, wenn ich gerade kraftlos bin, mutlos bin, krank bin, angeschlagen bin und jetzt höre ich, ich soll hier ganz fleißig sein. Wie passt das zusammen? Auch darauf werden wir eingehen. Und Fleiß ist so ein typisches Pferdethema, wo ich immer von beiden Seiten vom Sattel fallen kann. Also ich kann natürlich sagen, nee, ich bin faul und Fleiß ist mir zu anstrengend, will ich nicht. Das ist genauso verkehrt wie ein übertriebener Fleiß. Oder auch ein Fleiß, der aus einer falschen Haltung, aus einer falschen Motivation heraus resultiert. Auch da kann ich halt auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Und wir schauen mal, wie wir das hinkriegen, dass wir zum Thema Fleiß da auch sicher im Sattel sitzen. Als kleines Aufwärmprogramm mal ein Blick in die Sprüche. Die Sprüche empfehle ich immer sehr lebensnah, teilweise sehr mit einem Lächeln, weil das so klar ausgedrückt ist. Aber einfach mal so als kleines Warm-up aus den Sprüchen einiges. Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Oder eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Männer, nicht zurücklehnen, ihr seid auch noch dran. Oder wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können an Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, ist ohne Verstand. Ganz kurze, knappe Sätze, aber mit sehr viel Inhalt. Oder der Weg des Faulen ist wie eine Dornhecke, aber der Pfad der Aufrichtigen ist gebahnt. Und nochmal ein letzter aus den Sprüchen. Wer sich auch nur lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Wenige kurze, prägnante Sätze aus der Bibel, die schon eine erste ganz starke Aussage dazu haben, wie Gott das Thema Fleiß und auch das Thema Faulheit dort sieht. Jetzt fangen wir aber noch mal ganz vorne an. Wo hat der Fleiß eigentlich sein Ursprung? Und das fand ich total spannend, als ich mal angefangen habe, nochmals das im Laufe des Glaubens und im Laufe des Beschäftigens mit der Bibel springt man ja in der, im Gotteswort immer mal wieder vom Alten Testament, also dem ersten Teil der Bibel, ins Neue Testament, also zweiten Teil, und immer mal wieder hin und her. Und ich, vor kurzem im Rahmen des Hauskreises hatten wir bei 1. Mose, also ganz, ganz vorne in der Bibel angefangen, wo es um die Schöpfung ging, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie Gott die Natur, die Tiere, Himmel, Erde, Wasser und so weiter geschaffen hat, den Menschen geschaffen hat. Und auch da ging es ganz schnell um das Thema Arbeit und Fleiß. Also es war wirklich schon ein Ursprung, den Gott in diese Welt gelegt hat, der mit Arbeit und Fleiß zu tun hat. Und zwar lesen wir da im 1. Mose, also ganz früh in der Bibel, ganz am Anfang der Bibel, ab Vers 27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach: Seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Also die Menschen im Paradies, noch vor dem Sündenfall, wo alles noch wirklich perfekt war, wo der Mensch noch perfekt war, wo die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen noch perfekt war, selbst da haben sich die Menschen schon, Adam und Eva, von den Früchten der Natur ernährt. Und ich finde das eine ganz wunderbare Erkenntnis auch, dass letztendlich Nahrung und Genuss, und ich glaube, Nahrung und Genuss stellen wir gern auch in den Zusammenhang, und Gott stellt das auch gern in den Zusammenhang, dass das auch im Paradies damals schon eine Rolle spielte. Wunderbare Früchte, die geschaffen wurden, von denen sich die Menschen ernähren sollten. Das bedeutet natürlich auch, eine Frucht fiel nicht in den offenen Mund, fertig zerkaut und wurde runtergeschluckt, sondern diese Früchte wurden geerntet. Vielleicht wurden diese Möhren, die wir aus der Erde geholt haben, noch abgewaschen und dann gegessen. Also es hatte schon was mit der Tätigkeit des Menschen zu tun, sich zu ernähren. Das ist schon ganz, ganz, ganz früh verankert in Gottes Schöpfung und in der Welt. Und dann kam mir der Gedanke, aber ich dachte, das waren paradiesische Zustände, vollkommene Zustände, ohne Leid, ohne Tränen. Also eine Zeit, in der wir, die glauben, die von Jesus errettet sind, ja auch hoffen nach unserem Tod. Und dem war auch so. Also diese Arbeit oder dieser Fleiß war ohne Mühsal. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass diese Mühsal zu der Zeit noch gar nicht da war. Also vor dem Sündenfall der Menschen ist die Arbeit leicht gefallen. Das war ohne Schweiß, ohne Tränen, ohne Schmerzen, ohne Anstrengung. Für Adam und Eva zu der Zeit hatte die Arbeit, der Fleiß, noch überhaupt gar nicht so einen negativen Aspekt, wie wir ihn heute kennen und haben. Aber dann passierte das, worunter wir heute noch leiden und was heute noch diesen Graben zu Gott da aufgerissen hat, nämlich der Sündenfall. Dass die Menschen, Adam und Eva damals, meinten, sie wollten sein wie Gott, aus ihrem eigenen Bestreben heraus, ohne mit dem Perfekten, was da war, zufrieden zu sein, sondern immer noch auch mehr wollen zu haben oder diesen Reiz zu haben, wir wollen selbst sein wie Gott und uns nicht dort mit Gott in eine Gemeinschaft begeben, das hat zu dem Sündenfall geführt, zu dieser Trennung zwischen Gott und dem Menschen. Und die Last der Arbeit war gleich im nächsten Moment die Last der Arbeit war eine direkte Folge dieser Sünde, der Trennung von Gott. 1. Mose 3, da merken wir, das ist gar nicht so viel später. Da heißt es schon, und zu Adam sprach er, also Gott, weil du auf deine Frau gehört und der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dorn und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich von dem Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Da merken wir ein zorniger Gott, der so enttäuscht ist von den Menschen, dass sie von der Frucht gegessen haben, die er ihnen verboten hatte zu essen. Und als Folge dessen diese Last, diese Mühsal, die in die Arbeit hineingekommen ist. Also die Mühsal, die Arbeit, die Last der Arbeit, der Schweiß des Fleißes, der entspringt hier ganz früh aus dieser Situation, dass wir Menschen vor Gott uns versündigt haben. Und Gott uns ein anderes Leben außerhalb des Paradies geschaffen hat, gegeben hat, das aber wirklich mit Mühen ganz klar belegt ist und zu tun hat. Also die Vorstellung, dass ich heute arbeite, dass ich heute meinen Lebensunterhalt verdiene, dass ich heute etwas zu essen habe, dass ich Kleidung habe und das eigentlich ohne mich zu mühen, ohne mich anzustrengen, sondern dass ich das eigentlich alles so kriege, dass mir das zusteht oder dass andere sich dafür abmühen sollen, das ist eine verkehrte Vorstellung. Das ist nicht die Vorstellung Gottes. Und diese Grundlage ist wichtig für uns in unserer Vorstellung oder unserer Sicht auf das Thema, wie dienstbereit, wie fleißbereit bin ich eigentlich? Was kann ich eigentlich und was möchte ich auch leisten? Und das hat seinen Ursprung hier schon ganz früh in der Bibel. Deswegen ist gleich die nächste Frage, welche Motivation habe ich eigentlich heute, fleißig zu sein? Also wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich mühe mich ab oder ich investiere mich und ich gehe noch mal einen Meter mehr, einen Schritt mehr oder ich merke, das war jetzt eine Anstrengung, was ist meine Motivation dahinter? Der eine sagt vielleicht, meine Motivation ist, Geld zu verdienen und eine Karriere zu machen. Vielleicht Geld zu verdienen, um mir meine Wohnung zu leisten, was zum Anziehen, was zu essen, ein kleines Auto. Vielleicht aber auch zu sagen, nein, ich möchte natürlich reisen, ich möchte ein dickes Bankkonto haben, damit ich dann auch für später abgesichert bin. Ich möchte ein großes Haus haben, ich möchte nicht nur ein, sondern vier Autos haben. Also diese Motivation, sich zu investieren, fleißig zu sein, sich abzumühen, kann bei dem einen oder anderen sein, Geld zu verdienen, A, für den normalen Lebensunterhalt, den wir alle brauchen, oder B, wirklich, nee, ich möchte eigentlich so das andere Extrem wieder, ich möchte eigentlich vollkommen im Luxus hier leben und mein Reichtum mir hier aufbauen. Eine andere Motivation, fleißig zu sein, kann auch sein, ich habe mir im Leben klare Ziele gesteckt, die möchte ich auch erreichen. Ich möchte einmal im Leben eine Weltreise gemacht haben. Ich möchte mit 50 in Rente gehen. Ich möchte meinen Kindern vier Häuser vererben. Solche Dinge, oder ich möchte im Beruf die und die Position, das und das Ziel erreicht haben, deswegen mühe ich mich ab. Oder ich möchte Erfolge vorweisen, weil mir das ganz viel Bestätigung gibt. Oder auch, ich will Anerkennung. Ich brauche das einfach, dass andere Menschen mir immer wieder widerspiegeln, Mensch, das hast du super gemacht, was du da wieder geleistet hast und da warst du echt fleißig, das hätte kein anderer geschafft und da bist du Vorbild und wirklich riesig, wie du so viel schaffen konntest in der kurzen Zeit und da so diese nach Anerkennung sich sehnen, um von anderen ständig auch gelobt zu werden. Oder auch Selbstverwirklichung. Ich habe für mich nur einen Wert, wenn ich wirklich was leiste. Und wenn ich nichts leiste, dann habe ich keinen Wert. Und deswegen möchte ich ganz, ganz viel leisten, damit ich für mich das Gefühl habe, ich bin etwas wert und habe dadurch meine Selbstverwirklichung. Oder aus dem reinen Pflichtgefühl. Na, ich muss ja. Ich muss ja hier ordentlich was buckeln und machen und schaffen. Und deswegen mache ich das. Oder. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Motive, warum wir fleißig sind, warum wir uns anstrengen, warum wir uns Mühe geben, warum wir auch mal ins Schwitzen kommen. Die Frage ist aber, die wichtige, ist das die richtige Haltung? Ist das die richtige Motivation? Ist das der Fleiß oder die Motivation zum Fleiß, die Gott sich für unser Leben vorstellt? Ist es richtig, wenn ich zu Gott gehe und sage, oh, ich habe wieder hier ordentlich was geschaffen, ich habe wieder irgendwie eine 60-Tage-Woche gehabt oder ich habe die Nacht zum Tag gemacht und gearbeitet wie ein Verrückter Und jetzt habe ich, guck mal auf mein Bankkonto, was da draufsteht, ganz viel Geld. Ist das etwas, wo Gott dann sagt, toll Mensch, hast du super gemacht, wie fleißig du bist, das freut mich total. Ist das die Motivation, die Gott gefällt, oder ist eine andere Motivation für ihn, für unseren Fleiß wichtig? Und wir sehen dazu auch entsprechende Bibeltexte noch. Die richtige Motivation für Fleiß ist eine dienende Haltung. Über eine dienende Haltung haben wir in den letzten Monaten auch das ein oder andere Mal schon gesprochen und gepredigt. Die dienende Haltung besagt, ich sehe den anderen, mein Gegenüber, egal ob das in der Gemeinde ist, bei der Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Sportverein, wo auch immer, sehe ich den Menschen, der mir gegenübersteht, egal ob ich ihn mag, nicht mag, ob er ein Freund ist, nicht Freund ist, wie er sich mir gegenüber verhält, den anderen Menschen, der mir gegenübersteht, ob er gläubig ist oder nicht, den sehe ich höher als mich selbst. Und ich möchte diesem Menschen, der mir gegenübersteht, dem ich begegne, etwas Gutes. Ich möchte ihm helfen, wenn er Hilfe braucht. Ich möchte ihm Zeit schenken, wenn er Zeit braucht. Ich möchte ihm ein gutes Wort mitgeben, auch wenn er mir gegenüber vielleicht unfreundlich war. Oder ich möchte ihn einladen zu Jesus, obwohl ich weiß, dass er da eigentlich eine eher ablehnende Haltung hat. Den anderen Menschen, den ich sehe, immer größer sehen und ihm immer etwas Gutes zu wollen. Das ist eine dienende Haltung. Und diese Haltung ist eine Haltung, die Gott wichtig ist. Weil genau so hat Jesus auch gedient, als er in Menschenzeit auf Erden war. Eine dienende Haltung. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, obwohl er das hätte nicht machen müssen. Aber er zeigt eine dienende Haltung. Und wenn ich eine dienende Haltung habe, ich will meinem Gegenüber immer was Gutes tun, dann entsteht daraus ein Fleiß. Ganz automatisch. Da bin ich fest von überzeugt. Und das führt nämlich dann auch dazu, eine dienende Haltung auch meinem Arbeitgeber gegenüber. Bei den Beamten ist es so, dass der Arbeitgeber Dienstherr heißt. Der Ort, an dem ich arbeite, ist die Dienststelle. Und der Beamte ist ein Staatsdiener. Das klingt jetzt alles total oldschool, aber darin wird das so deutlich, dass da dieser Dienstgedanke auch im Hintergrund steckt. Also sehe ich meinen Arbeitgeber wirklich als meinen Dienstherren, wo ich eine Dienstverpflichtung auch habe, meinen Job auch habe, und will ich meinem Arbeitgeber, meinem kollegialen Umfeld, dem Kunden, um den es geht, dem Ergebnis, den es dient, was auch immer da mein Job ist, dem Handwerk, das, was ich da erbaue, mache ich das aus einer dienenden Haltung heraus. Und wenn ich das tue, dann kommt ganz automatisch ein guter und ein richtiger Fleiß dort in dieser Arbeit. Oder auch die dienende Haltung meiner Familie gegenüber. Wenn ich jetzt meinen Kindern Gutes möchte, wenn ich meinen Ehepartner Gutes möchte, ich möchte auch ein gutes Zuhause schaffen, ein geordnetes Zuhause schaffen, ein geregeltes Zuhause schaffen, dann bedeutet das auch, dass ich eine Bereitschaft dazu habe, einzukaufen, Wäsche zu waschen, die Küche aufzuräumen. Ihr wisst alle, was ich meine, brauche ich nicht weiter auszuführen. Sehe ich das als lästige Alltagspflicht oder sehe ich das aus einer dienenden Haltung heraus? Ich möchte meiner Familie und dem familiären Umfeld etwas Gutes tun. Und aus dieser dienenden Haltung heraus entsteht viel schneller ein Fleiß, ein ja, ich mache da nochmal etwas, obwohl ich da keine Lust zu habe, als wenn ich nur das als lästige Pflicht sehe oder denke, ach, das können andere für mich machen. Wenn ich das denke, das können andere für mich machen, bin ich aus dieser dienenden Haltung sofort raus. Auch in der Gesellschaft. Wir Christen haben auch die Aufforderung, sind dazu aufgefordert, auch der Gesellschaft zu dienen. Also nicht nur diesen ganz engen Fokus der Gemeinde zu dienen, das ist wichtig, da komme ich auch gleich noch drauf, oder der Familie, aber auch der Gesellschaft haben wir zu dienen, indem wir uns auch engagieren, ehrenamtlich engagieren, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber wenn ich der Gesellschaft mit meinem Engagement aus einer dienenden Haltung heraus etwas Gutes tue, entsteht dadurch ein gesegneter Fleiß. Wenn ich bereit bin, bei der Tafel Zeit zu investieren, um Lebensmittel auszugeben, auch wenn ich eigentlich keine Lust dazu habe, auch wenn das anstrengend ist, die Kisten zu schleppen oder die Märkte abzufahren oder mit den Menschen da dauerhaft im Kontakt zu sein, wenn ich das aus einer dienenden Haltung heraus mache, dann wird da ein gesegneter Fleiß draus. Natürlich die Gemeinde, ganz klar, diese Reihenfolge hat überhaupt gar keine Wertigkeit. Dass auch Gott sich wünscht, dass wir uns mit den Gaben, die wir haben, die jeder hat, auch in die Gemeinde mit einbringen. Und wenn ich sage, ich möchte der Gemeinde dienen, weil ich damit Gott diene, dann bin ich auch bereit, fleißig zu sein. Dann bin ich auch dabei bereit, mich abzumühen, Zeit zu investieren und Dinge zu tun, zu denen ich nicht immer Lust habe, die nicht immer sofort Spaß bringen, die mich nicht immer sofort erfüllen. Wenn das der Fall ist, darf ich da sehr, sehr dankbar zu sein. Aber manchmal sind es auch die Aufgaben, die Momente, die Wochen, die Tage, wo ich sage, okay, Zähne zusammenbeißen, ich gehe in meine dienende Haltung für Gott, für die Gemeinde, das ist jetzt dran. Und genauso mein Wohn- und Lebensumfeld. Die Nachbarn, die Menschen, die um mich rumleben, die Menschen, die ich treffe, habe ich da eine dienende, eine helfende Haltung? Wenn ich beim Nachbarn sehe, da müsste jetzt mal einer mit anfassen, gerade vor kurzem erlebt, ist es dann so, oh, das schafft er schon, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock und ich wollte eh gerade Fernsehen gucken? Oder ist es so dieses, nein, ich sehe, der braucht Hilfe, dann gehe ich zu ihm hin, kann ich dir helfen, ich fasse mit an. Auch wenn ich keine Lust dazu habe, auch wenn das jetzt anstrengend wirkt, auch wenn ich, also ich möchte jetzt irgendwie die Waschmaschine da nicht vom Hänger ins Haus tragen, aber sobald ich in dieser dienenden, helfenden Haltung bin, entsteht ein gesegneter Fleiß. Wenn wir nur fleißig sind, um unseren eigenen Vorteil darin zu sehen, dann ist das ein falscher Fleiß. Wenn wir fleißig sind, um den Vorteil des anderen, der Gesellschaft, des Arbeitgebers, der Gemeinde, meines Umfelds, meiner Familie zu sehen, dann ist das genau die richtige Haltung zum Fleiß. Und das drückt sich im 1. Korinther auch ganz stark aus. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Alles. Alles in unserem Leben soll zur Ehre Gottes passieren. Ich finde diese Aussage viel, viel einfacher, als zu überlegen, das ist jetzt zur Ehre Gottes und das nicht. Nein, alles, was wir tun, ist zur Ehre Gottes gedacht. Auch das Ruhen, dazu komme ich später. Ne? Also wichtig ist mir, dass wir nicht 24/7 nur durchpowern und durchackern, durchfleißig sein sollen, dazu komme ich später auch nochmal. Aber alles, was ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, das alles zur Ehre Gottes. Auch der Fleiß. Und wenn ich überlege, fleißig zu sein, Zeit, Kraft, Energie zu investieren, mich zu investieren in Dinge, ist das motiviert, ist das Motiv dahinter, dass das zur Ehre Gottes dient, oder ist es eher das Motiv dahinter, dass es zu meiner Ehre, mir persönlich und sonst keinem eigentlich dient? Jetzt falle ich wieder von der anderen Seite vom Pferd. Ein ganz wichtiger Text in der Bibel. Fleiß darf uns nicht von Gott abhalten. Klingt erstmal komisch, ne? Weil wir hören so, Gott wünscht sich, dass wir fleißig sind und uns auch mühen und schauen. Und jetzt steht hier plötzlich, Fleiß darf uns nicht von Gott abhalten. Da gibt es aber eine ganz spannende Begebenheit, die wir dort finden. Und zwar lesen wir das in Lukas 10. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen und dass er, also Jesus, in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Also Jesus ist bei der Martha zu Hause. Und diese hatte eine Schwester genannt Maria, die sich aus zu den Füßen Jesus niedersetzte und seinen Worten zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit den vielen Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat aber das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen wird. Tolle Situation, die viel lehrt. Jesus kommt in das Haus der Martha. Und die Martha möchte natürlich, weil Jesus ja wirklich schon eine bekannte Persönlichkeit ist und viele mit ihm da unterwegs waren, möchte ein Festmahl machen, möchte das alles gut herrichten. Na, das ist so, als wenn bei uns plötzlich Gäste vor der Tür stehen und wir denken, oh, ich muss doch schnell abwaschen und ich muss noch was kochen, weil die sollen das ja nett haben. So diesen Reflex, glaube ich, den kennen wir. Und sie wuselt und wuselt und wuselt, um das alles bloß auch für Jesus und die anderen dort schön zu machen. Und Maria setzt sich einfach zu ihm und hört ihn zu. Und für Martha springt da aus der Hecke und sagt, das kann doch nicht sein, Maria, du musst mir doch helfen, ich muss das hier alles alleine machen und so weiter. Und eigentlich ist dieses Motiv von der Martha, der Fleißigen, gar nicht so verkehrt. Also würde ich jetzt so denken, Mensch, die ist gastfreundlich, die will das jetzt nett machen, die will was zu essen kochen, ist ja erstmal nicht schlimm. Und Jesus sagt, nee, Maria hat erkannt, dass es in diesem Moment, in dieser Situation wichtiger ist, die Zeit mit mir zu verbringen, von mir zu lernen, als jetzt irgendwas noch zu dekorieren, als jetzt nochmal den Nachtisch da zu machen, eine Kerze hinzustellen und nochmal den Boden aufzufäulen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Text, der uns zeigt, dass wir aufpassen müssen, dass wir in allem positiven Fleiß und auch mit der richtigen Motivation heraus investierten Fleiß nicht Gott übersehen. In Momenten, wo er sagt, ich möchte dir was sagen, komm mal zu mir, lies in der Bibel, geh mit mir ins Gespräch, ins Gebet. Also da kann ein zu viel Fleiß, der auch gut gemeint ist, dazu führen, dass wir eher nicht auf Gott hören, dass wir für ihn taub werden, dass wir uns eher von ihm distanzieren, obwohl wir die ganze Zeit für uns sagen, aber ich investiere mich jetzt für dich, Gott, und ich mache noch dies und jenes und die Aufgabe noch und das noch und immer her damit und immer aus diesem Ich will dir, Gott, dienen. Und Gott steht daneben und sagt so, Carsten, mal Pause, du machst gerade ein bisschen viel, ist gerade nicht so ganz wichtig, wichtiger ist, dass du mir jetzt gerade mal zuhörst. Und da müssen wir halt aufpassen, das ist die andere Seite vom Pferd, dass wir da aus einer guten Motivation nicht ins Übertreiben kommen und schauen, dass wir die Zeiten auch haben, wo wir Gott begegnen können oder wo Gott uns begegnen kann und wir uns dadurch nicht verschließen. Eine Vorbildfunktion für die richtige Motivation für Fleiß ist auch Paulus in einem bestimmten Fall. Und zwar in der Apostelgeschichte, da schreibt er, also Paulus, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe aber von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meine Bedürfnisse und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und die Worte des Herrn Jesus denken müssen, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Paulus war ein Gemeindebauer, ein Evangelist, ein Missionar. Paulus wurde von Jesus in die Welt geschickt, um sein Wort zu verkünden und umherzuziehen und Gemeinden zu gründen. Und er war da ein fleißiger, umtriebiger Mann, der wirklich viel gereist ist mit vielen Anstrengungen, die er hatte. Und er hätte aufgrund seiner Aufgabe, seiner Position, seines Namens immer die Möglichkeit gehabt, von den Gemeinden auch Unterstützung zu bekommen, in Geld, in Nahrung, in Kleidung und Ähnliches. Er hätte nur zu den Menschen sagen brauchen, pass auf, ich habe hier eine wichtige Aufgabe, ich habe keine Zeit dafür, mir jetzt noch mich ums Essen zu kümmern oder mir Kleidung zu besorgen oder auch noch da zu arbeiten, das kriege ich von euch. Und er hätte es bekommen, er hätte es ganz bestimmt bekommen. Aber aus einer Haltung, aus einer dienenden Haltung heraus, hat er gesagt, nein, neben meiner Arbeit arbeite ich noch. Er war Zeltmacher. Er hat also selbst Geld verdient, damit er sich selbst versorgen konnte, damit er nicht anderen zur Last liegt, damit er noch denen helfen kann, die nichts haben. Was für eine Motivation. Was für ein Fleiß zu sagen, ich bin vollberuflich Evangelist, Gemeindegründer, Missionar, arbeite aber noch nebenberuflich, damit ich keinem anderen zur Last liege und noch denen helfen kann, die nichts haben. Und Paulus hat sich nie die Frage gestellt, habe ich da jetzt Lust zu? Bringt mir das Spaß? Läuft da gerade was Cooles im Fernsehen? Habe ich nicht noch die Sache und die Sache und die Sache, die ich noch lieber hätte machen können? Er hat sich hingegeben aus einer dienenden Haltung. Also hier ist er wirklich aus meiner Sicht ein großes Vorbild für eine dienende Haltung. Nicht nur zu sagen, ich bin vollzeitlich hier unterwegs, sondern auch noch zu sagen, ich versorge mich selbst und auch noch zu sagen, ich versorge nicht nur mich selbst, sondern auch noch andere. Toll, finde ich ganz stark. Und ist unsere Motivation zu sagen, ich versorge mich selbst, damit ich nicht anderen zur Last liege? Oder ist unsere Motivation zu sagen, nee, ich versorge nicht nur mich selbst, sondern ich möchte auch anderen davon abgeben, die weniger oder nichts haben. Und aus dieser Motivation heraus bin ich auch fleißig. Ganz spannend finde ich auch noch einen Text aus Epheser 6, wo es um Sklaven und Herren geht. Einer der Texte, die mich am meisten, als ich sie das erste Mal, so als ich Christ wurde, gelesen hatte, da geht es um die Sklaverei oder um Sklaven, wo ich so dachte, Jesus wird bestimmt die Sklaverei abschaffen und wird sofort sagen, ihr Herren, also die Menschen, die Sklaven da unter sich hatten, lasst die Sklaven frei. Ne? Nee, er hat anders gehandelt. Und das fand ich total spannend. Er hat nämlich die Sklaverei in dem Sinne nicht verboten, aber er hat Folgendes gesagt durch den Epheserbrief. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einheit eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht dem Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in dem Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Also er hat den Sklaven, oder hier in diesem Brief hat er die Sklaven aufgerufen zu sagen, dient weiterhin eurem Herrn. Also nicht, ihr seid jetzt aus der Sklaverei frei, sondern dient weiterhin eurem Herrn aus dem Dienen dem Herrn gegenüber und dem Dienen auch Gott gegenüber. Also tut eure Arbeit in dem Dienstgedanken gegenüber Gott. Und das finde ich total spannend, weil jetzt nochmal auch der Fokus auf die Herren kommt. Behandelt eure Sklaven ordentlich. Also es sind immer beide angesprochen. Na, und das gilt für die heutige Arbeitswelt, das kann man 1:1 übertragen, dass diejenigen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, ihrem Arbeitgeber auch vernünftig ihren Job zu machen haben, auch fleißig ihren Job zu machen haben und auf der anderen Seite der Arbeitgeber aber auch aufgerufen ist, die Angestellten vernünftig zu behandeln. Und das ist nochmal, was das Thema Fleiß angeht, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir mitnehmen können, dass es dass es auch dieses Dienstverhältnis damals Sklave Herr, heute kann man das gut übertragen auf Arbeitnehmer oder Arbeitgeber auch betrifft, dass wir auch, wenn wir arbeiten, nicht nur für den Arbeitgeber arbeiten, sondern das auch für Gott tun. Ich tue den Dienst für Gott. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, finde ich nochmal, dass wir, egal wo wir in einer dienenden Haltung sind, dass wir auch immer in dieser Haltung sind, ich tue das für Gott. Und dass dieses ich tue das für Gott sich nicht nur auf die Gemeinde beschränkt. Dass wir uns hier in der Gemeinde investieren, mit Zeit, mit unseren Gaben, ganz, ganz wichtig. Aber der Wert, uns in der Arbeit, in der Gesellschaft, in den Beziehungen, in der Familie, aus der richtigen Motivation heraus zu investieren und damit den Menschen und Gott zu dienen, ist genauso wichtig. Ne? Und deswegen ist dieser Fleiß, ist dieser Gedanke, ich kann nur im Gottesdienst fleißig sein, wenn ich nur in der Gemeinde ganz viel diene, der ist zu kurz gedacht. Sondern in der Gemeinde zu dienen mit viel Fleiß ist richtig und wichtig, aber gedanklich ist auch das Dienen am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in Beziehungen, in Familien, in der Gesellschaft aus einer richtigen Motivation heraus genauso wichtig. Was ist, wenn ich keine Kraft habe? Jetzt klingt das alles sehr anstrengend, ist auch oftmals anstrengend, aber was ist, wenn es mir gerade so geht, dass ich am Boden bin, dass ich keine Kraft habe, dass ich krank bin, schwach bin, es mir nicht gut geht und jetzt noch dieses mit Fleiß, wie soll ich das nur alles erfüllen? Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott niemals ein Fleiß von uns erwartet, das uns krank macht, das uns am Boden zerbricht. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn ich gerade am Boden zerbrochen bin, der Akku leer ist, ich mich wirklich krank und schwach fühle, dann ist es eher so, wie komme ich wieder, wie kriege ich meinen Akku wieder voll, wie komme ich da wieder nach vorne. Aber nicht noch dieses, oh Gott, jetzt verlangst du noch das und das und das und das von mir und mir geht es immer schlechter und irgendwann falle ich um. Erstmal Matthäus 11, sehr bekannt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Wenn ich in dieser Situation bin, ich bin abgemüht, ich bin beladen, bin schwach, Akku ist bei null, dann gehe ich zu Jesus ganz nah, ganz viel und fordere das auch ein. Und sage, Mensch, du, Jesus, hast mir das zugesagt, dass du mir Ruhe gibst, dass du mich erquicken willst, wie es in manchen Bibelübersetzungen heißt, wieder neu aufbauen willst. Und das dürfen wir von Jesus erbitten und auch von ihm einfordern, weil er es uns zugesagt hat. Das ist eine Zusage von ihm. Dann heißt es noch, auch ein toller Text dazu aus Lukas 12, jedem aber, dem viel gegeben ist, der viel wird von ihm verlangt werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Und das Gleiche gilt für wenig. Das heißt, wir alle sind unterschiedlich begabt. Wir sind, wir haben unterschiedliche Berufe, wir haben unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde, wir haben auch unterschiedlich viel Reichtum und so weiter. Und das ist so, wer viel im Leben erreicht hat oder viel auch jetzt an wirtschaftlichen Möglichkeiten bekommen hat, da erwartet Gott auch viel, nämlich viel Einsatz dieses Geldes oder dieses Reichtums, dieser Zeit, dieser Kraft, dieser Begabung in seinem Sinne. Und das muss man für sich dann auch immer sehen. Und da, wo ich vielleicht das Gefühl habe, oh, ich bin gerade schwach an Kraft, schwach an Energie, schwach an Möglichkeiten, da erwartet Gott nicht das Gleiche wie von einem, der voller Energie steckt, voller Kraft, voller Möglichkeiten. Und da muss man immer auch für sich differenziert mit umgehen. Wenn ich immer nur auf die schaue, die wie so ein Powerriegel durchs Leben rennen und alles immer machen und 800 Sachen übernehmen und alles immer super läuft, wenn ich mich nur mit dem vergleiche, dann bin ich immer ganz schnell jemand, der sagt, das schaffe ich nicht, kann ich nicht, bin ich zu schwach für, Gott kann mich gar nicht gebrauchen, ich kann gar keinen Mehrwert liefern. Das stimmt nicht. Gott kann und will jeden gebrauchen. Und wichtig ist auch, der siebte Tag ist als Ruhetag gedacht. Gott ist ein Gott der Ordnung, aber auch ein Gott der Ruhe. Und dieser siebte Tag, der ist von Anbeginn der Menschheit und der Welt an da gedacht als Ruhetag, als Tag, an dem ich Gott begegnen kann, in dem ich in seine Nähe komme. Nicht als Tag, an dem ich dann noch, ich habe endlich frei vom Beruf, jetzt kann ich mich endlich um meinen Garten kümmern, jetzt kann ich das und ich komme aus diesem Hamsterrad gar nicht mehr raus. Sondern Gott hat uns Ruhe verordnet. Und diese Ruhe, es sind einige Stellen in der Bibel, die wünscht er sich eigentlich bei ihm, dass wir in dieser Zeit zu ihm kommen, seine Nähe suchen und uns nicht noch wieder vollstopfen, ablenken mit tausend anderen Dingen, die uns wieder auch vielleicht im Kopf wieder ganz stark fordern oder die Stress auslösen, sondern wirklich die Ruhe bei ihm. Jesus hat gearbeitet wie wie so ein Powerriegel, ne, ganz viel umhergelaufen und so weiter. Aber er hat auch gesagt, ich ziehe mich jetzt zurück. Er hat sich zurückgezogen in die Ruhe, aber ins Gebet. Ich ziehe mich zurück ins Gebet. Und nicht, ich ziehe mich zurück, weil ich will jetzt nochmal irgendwie einen neuesten Krimi lesen oder, also ich überspitze das Bild jetzt, klar. Sondern er hat gesagt, ich ziehe mich zurück, weil ich brauche die Nähe zum Vater. Und ich glaube, wir sind immer schnell dabei, diesen von Gott verordneten Ruhetag für uns nicht als von Gott verordneten Ruhetag zu nutzen, sondern als jetzt kann ich noch endlich das und das und das und das und das machen, aber nicht wirklich, ich gehe in Gottes Nähe, ich gehe ins Gebet. Ich gehe ins Gespräch mit Geschwistern über den Glauben. Also in Ruhezeiten die Nähe Gottes suchen ist die beste Energiequelle. Zum Ende nochmal die Frage, ja, ist ja alles schön und gut verstanden, aber wie kann ich jetzt das im Leben umsetzen? Und als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, es gibt beim Handy und bei vielen technischen Geräten diese Funktion auf Werkseinstellung zurücksetzen. Kennt ihr bestimmt. Ne? Und der Hersteller hat sich gedacht, ich liefere dieses Handy mit den Einstellungen aus, die genau dem Sinn erfüllen, dieses Handy. Ich kann damit telefonieren, ich kann eine App nutzen, ich kann einen Wecker einstellen, was auch immer, kennt ihr alle. Und wir fangen dann immer an, das Ding so für uns hin zu konfigurieren. Oh, das hätte ich noch anders und das geht noch schöner und hier und da. Und irgendwann hat der ein oder andere vielleicht mal erlebt, merken wir, irgendwie funktioniert es nicht mehr richtig. Und dann ist oft der Tipp, setz das mal auf Werkseinstellung wieder zurück, damit es wieder richtig funktioniert. Und mein Gedanke ist eigentlich, ich glaube, das brauchen wir selbst auch. Ich glaube, wir sind von Gott als Mensch so ausgeliefert, werkseitig, auch mit dem, was er uns gibt und was er uns an Wissen gibt, dass wir damit ein ihm wohlgefälliges Leben führen können. Wir selbst fangen immer an, uns und unser Leben zu konfigurieren und so zu gestalten und so zurechtzubasteln, dass es nachher eigentlich nicht mehr so funktioniert, wie es ursprünglich vom Hersteller mal gedacht war. Und vielleicht ist es mal dran und immer mal wieder regelmäßig auch dran, dass wir uns nochmal wieder auf diese Werkseinstellung zurücksetzen. Wo komme ich her? Gott hat mich geschaffen. Wofür bin ich eigentlich geschaffen? Was soll mein Leben ausmachen? Bin ich eigentlich noch richtig unterwegs in meiner Haltung, auch zum Thema Fleiß? Deswegen komme ich darauf. Oder ist hier echt nochmal Neustart wichtig, ein Umdenken wichtig? Und das Gute ist, dass Gott uns eine Bedienungsanleitung fürs Leben mitgegeben hat. Und die Bedienungsanleitung fürs Leben ist die Bibel. Hier steht alles drin. Und es gibt die Erfahrung, ich mache es immer, wenn ich ein elektrisches Gerät auspacke, ich spiele damit so lange rum, bis es irgendwie das macht, was es soll oder auch nicht, aber ich lese die Bedienungsanleitung nicht. Oder sehr, sehr spät. Kennt ihr vielleicht auch. Oder dann gibt es diesen Quick-Start-Guide. So zwei Zettel, wo das Wichtigste draufsteht, den Rest lassen wir mal weg. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar. Also ohne Bedienungsanleitung kriegen wir unser Leben nicht so hin, wie Gott sich unser Leben eigentlich wünscht. Und dieser Quick-Start-Guide, das ist die Grundlage für unser Leben, dass wir erkennen, wir sind vor Gott Sünder. Alle Menschen sind vor Gott Sünder, weil wir unser Leben miteinander, aber auch in der Beziehung mit Gott, nicht so hinkriegen, wie er sich das wünscht. Da ist dieser böse Gedanke, da ist dieses böse Wort, da ist diese Undankbarkeit, da ist diese falsche Priorität. Das betrifft uns alle. Ist kein Mensch vom Frei. Und dafür ist Jesus gestorben, am Kreuz. Genau dafür. Und wer das glaubt und Jesus als Herrn annimmt, der ist errettet. Und das steht in diesem Quickstart-Guide drin. Aber Gott wünscht sich auch, dass wir, wenn wir errettet sind, mit ihm in der Beziehung bleiben, dass wir wachsen, dass wir alle Funktionen, die er mal in unser Leben hineingelebt hat, dass wir die auch in unserem Leben sichtbar machen. Und deswegen ist das die etwas umfangreichere Bedienungsanleitung, zu der ich einladen möchte, diese zu lesen und auch dann darüber diesen Neustart immer wieder auch zu kriegen, die Vergebung immer wieder zu kriegen und dann auch mit dem Thema Fleiß immer wieder neu in Gottes Sinne umzugehen. Und dass dieses Cultivate dazu führt, dass diese kleine, zarte Pflanze Fleiß im guten Sinne Wurzeln schlägt und wächst und sich in unserem Leben zeigt. Ich würde noch gern beten und steht doch bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns geschaffen hast als Menschen, als dein Gegenüber, als Wesen, zu denen du in Beziehung leben möchtest. Und diese Beziehung ist leider so früh, so schnell schon kaputt gegangen, weil wir Menschen immer schon so diesen Drang hatten, alles viel besser zu können und zu wollen und zu wissen als du und unabhängig von dir zu sein. Und wir merken, dass in unserem Leben dadurch vieles auch unrund läuft, ohne Ziel läuft, nicht richtig gut läuft, wo wir merken, eigentlich muss es da noch was anderes geben als das, was wir hier so in unserem Alltag, in der Gesellschaft, in dieser Zeit erleben. Und danke, Jesus, dass du uns errettet hast, dass wir, wenn wir an dich glauben, durch dich errettet sind, wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir auch sehen, da haben wir dir oder auch anderen Menschen gegenüber falsch gehandelt. Danke, dass wir in dir gerettet sind und bitte hilf uns in der kommenden Zeit, dass wir im guten Sinne fleißig sind, dass wir unsere Motive überprüfen, dass wir vielleicht auch mal schauen, wo wir Faulheit auch haben, die wir ablegen können, dass wir auch merken, wo wir vielleicht übers Ziel hinausgeschossen sind und gar nicht mehr die Ruhe und die Zeit und die Beziehung zu dir gesucht haben. Und so bitte ich dich um deinen Segen für die kommenden Tage, dass wir darin wachsen. Amen.